Bitte laut und deutlich sprechen, steht hier auf dem Zettel, ja, hier vorne. Ja, deswegen habe ich mein Hörgerät jetzt auch abgenommen, weil ich erfahrungsgemäß dann eher laut spreche. Ja, wir leben ja in schwierigen Zeiten. Aber man kann nicht sagen, dass dies bei, wie man häufig sagt, früher war alles besser. Ich bin diese Woche daran erinnert worden, dass es auch früher schwierige Zeiten gab, auch Ansteckungszeiten. Diese Woche stand in einem Leitartikel einer überregionalen Zeitung, will ich mal sagen, ein Hinweis, dass es 1950 eine Grippeepidemie gab, die mehrere hunderttausend Tote in Deutschland gefordert hat. Mehrere hunderttausend. Wir sind jetzt bei der Corona-Geschichte, glaube ich, so bei 8.000 bis 9.000 Toten. Mehrere hunderttausend. Und der Autor, der führte dann vorbei, dass da nichts gemacht wurde. Die Regierung regierte, die Leute gingen arbeiten, die Kinder gingen in die Schule. Wer fehlte, der fehlte und so weiter. Nichts. Und es hat sich auch keiner aufgeregt. Das heißt, die Menschen damals, die erwarteten gar nicht davon, dass der Staat wie eine Krankenschwester sich herniederbeugt zu uns und sagt, wie kann ich dir helfen, was musst du tun, dass das und das passiert. Da sieht man mal, wie die Zeiten sich ändern. Und heute fragen die Menschen, der Staat, der muss doch dies machen und dies machen und dies machen. So weit, so schlecht, könnte man ja sagen. Es waren wirklich andere Zeiten, aber ich habe da eine besondere Erinnerung, die dadurch wachgerufen wurde, nämlich im Jahr 59, da war ich 12 Jahre alt. Und diese Grippe hat uns, ich weiß es nicht in welchem Umfang erwischt, in jedem Falle aber mein Bruder Adi und ich, wir hatten die Grippe. Und wir hatten sogar, und das war für die damalige Zeit selten, sogar einen Arzt dann im Haus. Den Dr. Schulze, alte Leute kennen den vielleicht noch, das war ein hochfähiger, guter Arzt, den Bietstein damals hatte. Und er hat dann auch gesehen, dass das Fieber nicht runterging bei uns. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so in halber Ohnmacht, Halbschlaf da im Bett lag, Adi und ich in den Ehebetten, und dann hörte ich, wie dann die Mutter von der Sabine, die war nämlich bei uns damals im Haushalt. Und meine Mutter sagte, ja, was sollen wir machen? Ja, der Schulze hat gesagt, Wadenwickel. Und dann haben die beiden, die Christel, glaube ich, bei mir und meine Mutter beim Adi, Wadenwickel gemacht, mit kalte Wadenwickel. Und tatsächlich haben sie das Fieber rausgezogen. Und wie ihr ja seht, haben wir es überlebt. Ja, so kann es gehen. Und wir leben nun in diesen Zeiten. Und ich muss dankbar sagen, ja, der Herr hat uns bewahrt damals. Meine Mutter hatte Leid genug erfahren. Und der Herr hat es gnädig mit ihr gemeint. Und so hat meine Mutter auch dafür gedankt, dass die Christel in unser Haus gekommen ist. Die Tante Anna war auch da. Das war ein reiner Frauenhaushalt. Mein Vater war ja tot, war im Krieg gefallen. Und wir Jungs waren die einzigen Männer im Haus. Das erforderte viel Arbeit und als Christen sich auch zu bewähren. Also, soweit ich das sehen kann, soweit ich mich richtig erinnere, habe ich nicht erlebt, dass Die drei Frauen, die um mich waren, ja, dazu kam dann noch die Margarete Ehrhaus, vier Frauen, dass wir Lebenssituationen erlebt haben, wo wir als Kinder merkten, dass diese Frauen ihre Zuversicht weggeworfen hätten. Die haben auf Gott vertraut und haben alles zum Gebet gemacht. Das ist schon unser Thema heute. Es geht auch für uns heute darum, wie wir in Zeiten der Herausforderungen, in Zeiten der Übung uns als Christen bewähren. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde dafür gedankt, für das große Werk der Erlösung. Und das liegt mir auch persönlich sehr am Herzen und das ist für uns auch so wichtig, dass wir auf sein Werk schauen und nicht auf uns. Auf sein Werk. Der Herr Jesus Christus hat uns erlöst und uns ewiges Heil gegeben. Festen, sicheren Grund. Dafür dürfen wir ihm jeden Sonntagmorgen danken. Aber wir sind natürlich auch noch hier auf der Erde. Und in einer Stunde, dann sind wir wieder zu Hause und das Leben nimmt so seinen Gang. Und da denkt man manchmal, ja, wie geht's denn dazu? Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass manche Christen sich im Beruf, im Privatleben nicht gerade vorbildlich benehmen. Manche Christen gehen sogar dabei zu denken, ich kann da machen, was ich will oder ich störe mich ja nichts. Das ist eben nicht der Fall, sondern das Wort gibt uns in vor allen Dingen in den Briefen, aber auch beim Herrn selbst, ja, bei dem Samariter, wie wir heute Morgen gelesen haben, ja auch, der sich erbarmte und sagte, ich muss was tun. Und da geht es um die sogenannten Tugenden. Die Tugenden, von denen die Briefe voll ist. Ich lese mal aus dem Galaterbrief eine Stelle. Galater, Epheser, Philipper, Galater 5. Da heißt es zum Beispiel in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder besser übersetzt eigentlich mit Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus, Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das heißt also, der Apostel hat sehr wohl unser tagtägliches Leben im Beruf, im Privatleben, in der Nachbarschaft oder wo auch immer im Blick. Wenn er zum Beispiel da sagt, auch Enthaltsamkeit, da denkt man natürlich auch, dass man in Bezug auf die alkoholischen Getränke doch den Grundsatz der Enthaltsamkeit auch durchaus Beachtung schenken sollte. Diese Dinge kennt der geübte Bibelleser ohnehin. Dass wir durch unser Tun und Lassen, durch unser Verhalten ein Zeugnis sein für ihn. Aber beim Bibellesen bin ich dann auf eine Stelle gestoßen, an der sozusagen wie an einer Keimzelle das, was ich heute sagen möchte, angefangen hat. Und das war eine Stelle im Prediger. Ja, ich mache kein Bild. Hier, seht ihr, dass ihr hier reinkriegt und hier. Prediger 10, Vers 4. Wenn der Zorn des Herrschers wieder dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Da war ich ich zunächst auch mal ganz still und denke, ja, was soll das denn? Ja, es geht ja wohl so, dass jemand vor dem König steht und dass ihm gesagt wird, er soll gefälligst Gelassenheit üben. Du verlass deine Stelle nicht. Also geh nicht raus und schmeiß die Türen in dir zu, dass es nur so knallt, sondern bleib stehen. Gelassenheit, das ist ja ein relativ moderner Ausdruck. Wo steht der denn überhaupt in der Schrift? Habe ich in der Konkordanz nachgeguckt? Ich habe noch diese Elberfelder Konkordanz, ja, weil ich sozusagen mit der alten Elberfelder Übersetzung groß geworden bin. Deswegen muss ich da immer nachgucken. Und ich habe sonst keine Stelle gefunden in der Elberfelder Konkordanz, wo von Gelassenheit die Rede ist. Und dabei wird doch etwas Fundamentales hier gesagt. Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Ich habe hinterher noch in einer anderen Bibel habe ich noch zwei Stellen gefunden. In Sprüche, interessanterweise in den Sprüchen auch, die ja nun direkt bei Prediger stehen. Sprüche 14, Vers 29 und 30. Wer ruhig bleibt, hat viel Verstand, doch wer aufbraust, zeigt nur seine Unvernunft. Und noch Gelassenheit, und das ist ganz toll. Gelassenheit hält auch den Körper gesund. Doch Leidenschaft ist Knochenfraß. Das sind die drei Stellen, in denen in der Schrift was von Gelassenheit redet. Was ist überhaupt Gelassenheit? Es ist ja wichtig, der Schrift wichtig, dass das da drin steht. Beziehungsweise muss man sagen, die Übersetzer haben gesagt, das ist in diesem Fall die richtige Übersetzung. Es gibt noch Übersetzungen, die Ähnliches andeuten, aber wir wollen das einmal so nehmen. Es gibt da eine schöne Formulierung. Die hat ein großer Denker geschrieben, aufgeschrieben, und er hat gesagt, die vernünftige Haltung des Menschen gegenüber dem Schicksal nennen wir Gelassenheit. Die vernünftige Haltung des Menschen gegenüber dem Schicksal nennen wir Gelassenheit. Ein anderer hat gesagt, der Anfang aller Gelassenheit ist die Ehrfurcht, die wir dem Schicksal entgegenbringen müssen. Und da ist in beiden Fällen vom Schicksal die Rede. Da reden wir nicht so schnell davon, weil das Schicksal so was Anonymes ist, so das kommt auf uns zu. Aber trotzdem ist es für uns auch wichtig. Denn wir müssen uns als Christen auch einmal bewusst sein, machen, Gott hat uns in diese Zeit, in der wir jetzt leben, gestellt. In dieser Zeit, wo die Menschen sich schon angewöhnt hatten, nur noch zwischen Mallorca und Besäufnis in Berlin zu wählen. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist es. Und das zeigt übrigens Corona auch. Das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Also ich persönlich sehe diese ganze Sache eben auch als ein Werk Gottes an. Das sind Gottes Wege mit den Menschen. Und wir müssen in aller Demut uns davor beugen. Das nennen wir Gelassenheit. Es ist ja häufig in unserem Leben so, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit diesem oder jenem. Am Arbeitsplatz, im Beruf, in der Familie, Und es gibt da Gesprächssituationen, wo dann immer ja nicht nur Argumente ausgesteigt werden, fährt der Zug dann oder fährt er dann ab, sondern wo dann alles Mögliche auf einmal aufbricht, auch zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, ja, dass dann so Formulierungen kommen, dass halt du hast damals gesagt und das habe ich nicht vergessen. Und so wie du das damals gesagt hast, so bist du auch heute noch. Und dann fangen an, die Türen zu knallen. Und man kann dankbar sein, wenn es dabei bleibt. Es ist nicht einfach, aber zum Wesen der Gelassenheit gehört es, ja, die Oberberger sagten dann, das war eigentlich kein schlechter Ausdruck. Denn manche sagen, musste ich einfach drin schicken. Drin schicken. Ja? Der Lothar schmunzelt, der kennt den Ausdruck. Der, ja, den haben wir auch kennengelernt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ist zu leise? Du musst dich drin schicken, schick dich drin, schick dich da rein, heißt das. Manche Dinge, und das tatsächlich ist das Wesen des Gelassenseins, dass wir zunächst einmal die gegebenen Dinge annehmen. Wir leben eben nicht irgendwo, sondern wir leben in Deutschland, auch da nicht irgendwo. Wir leben im Bergischen Land und sind irgendwie von dieser Umgebung alles, sind wir beeinflusst. In dieser und in jener Hinsicht, in Bezug auf Berufswahl und wer weiß was, alles und vor allen Dingen auch in Bezug auf die unschönen Erfahrungen, die man macht. Und wir können diese Welt absolut nicht ändern. Die Welt müssen wir so akzeptieren, wir müssen akzeptieren, dass die Erde sich um die Sonne dreht und so weiter und so weiter. Wir können das nicht ändern, aber viel in unseren sozialen Beziehungen können wir auch nicht ändern. Der Chef ist so, wie er ist. Alle 4 Wochen schimpft er mich aus, weil irgendwas schiefgelaufen ist, was in Wirklichkeit er verbockt hat. Und nicht ich. Aber da kann man ja schon nicht schon direkt wieder kündigen, sozusagen. Ja? Und dann kommt man vielleicht vom Regen in die Traufe. Ja? Auch das ist Gelassenheit und das soll den Christen auch ehren. Wenn man meinetwegen eine Situation konstruiert, dass dann ein Angestellter mit einer Ausarbeitung zu seinem Chef muss und er weiß sofort, der ist wahrscheinlich gar nicht damit einverstanden, nicht? Und dann hat er vielleicht noch einen cholerischen Tag und es gibt eine schwierige Sache. Und man muss sich dann in eine vernünftige Situation hineinreden auch. Und man muss gelassen sein. Und dann darf man auch wirklich als Mensch innerlich beten und sagen, Herr, schick mir die Gelassenheit, dass ich nichts Falsches sage, dass ich mich richtig benehme und vieles in unserem Verhalten zeigen, was die Situation entschärft. Denn in der Bibelstelle heißt ja auch so, verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Und ein Mensch, der einfach es nicht schafft, sich mit den Umständen, in denen er ist, abzufinden und sie auch nicht ändern kann, der steht immer in der Gefahr, dass er sich selbst nicht annehmen kann. Das ist auch so eine große Aufgabe für uns Menschen, dass wir uns selbst annehmen. Denn wir dürfen als Christen ja sagen, Gott hat mich angenommen, so wie er ist, so wie ich bin. So hat er mich genommen. Mit all meinen Schlagseiten nach da, mit all dem falschen Appetit nach da, mit dem Zug zum Alkohol oder weiß was sonst, zum Schlendrian oder was, zur Lieblosigkeit. Gott hat mich angenommen. Und nun sagt Gott, die Verhältnisse sind so wie dich. Indem Gott uns in die und die Umstände gesetzt hat, ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, in der Nachbarschaft oder wo auch immer sonst, ruft Gott uns auf, in den gegebenen Verhältnissen zu wirken. Das ist so wichtig. Das ist auch ein großer Trost. Wenn man mal diesen Kampf aufhört und sagt, ja, ist so. Ich habe einen Mann, dem brennt ständig die Sicherung durch. Und dann von der Ehefrau Gelassenheit aufzubringen, in den gegebenen Verhältnissen ein Zeugnis zu sein, das ist nicht einfach, aber es ist eine große Aufgabe. Es ist eine große Aufgabe. Auch in diesem Zusammenhang sagt Paulus ja auch mal, 1. Korinther 7, Vers 20, ein jeder bleibe in dem Beruf, in welchen er berufen worden ist. Wobei wir das Wort berufen unterstreichen müssen, denn ein Ruf ist eben dann oft doch nur, nicht nur ein Job, vor allen Dingen, wenn es so etwas in die höheren Etagen hineingeht, sondern dann kann man auch sagen, du stehst am Platz, den Gott dir gab. Das gibt es, glaube ich, auch im Gedicht, im christlichen Gedicht. Das heißt so, du stehst am Platz, den Gott dir gab. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du ein armer Kerl. Bist du ein armer Kerl. Wer sein eigenes Lebensschicksal in der Kraft des Geistes nicht akzeptieren kann, das heißt, er lässt den Geist, den Geist eben nicht an sich wirken, sondern nicht akzeptieren kann, kann sich letzten Endes auch selbst nicht akzeptieren. Und dann fängt der innere Krieche an, mit den Zweifeln, Schlaflosigkeit im Bett, dann kommen die Gedanken, die wirren Gedanken, die ungeordneten Gedanken, wie so, ja, Fledermäuse wirbeln sie einem im Kopf rum. Sie wirren mich und machen mich ganz unglücklich. Und dann ist die Nacht eine schlimme Angelegenheit. Wobei das ja auch nicht heißt, dass wir in irgendwie so, uns ein dickes Fell anziehen und sozusagen in einen Fatalismus hineingehen. Begeben. Das ist auch nicht gemeint. Sondern, nehmen wir mal an, irgendwas geht schief, dann heißt das für Christen, dass ein erlebtes Scheitern immer noch übereinstimmt mit den guten Absichten Gottes. Kennen wir nicht alle Situationen, Lebenssituationen, wo irgendwas über einem zusammengebrochen ist oder weiß was, aber wenn dann irgendwann die Nüchternheit so langsam wiederkehrt und dann sagt einem die eigene Frau oder umgekehrt der eigene Mann, wir wissen nicht, wozu das gut ist. Und wenn wir mal ehrlicherweise unser Leben durchblättern, so denken, warum müssen wir Gott danken, dass es damals, vor 20, 30 Jahren so und so gegangen ist, was wir als Leid erfahren haben, müssen wir nachträglich sagen, es ist gut, dass es so gekommen ist. Das sind natürlich Sachen, bei denen wir uns manchmal auch noch schämen müssen und die wir dann anderen nicht erzählen. Das brauchen wir auch nicht. Das heißt, dann bejahen wir eigentlich diesen Satz, den Mose ja selbst sagt am Ende, der Wüstenwanderung, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Und Gott hat es dem Mose auch nicht leicht gemacht. Er hat es nicht leicht gemacht. Dieses widerspenstige Volk durch die Wüste zu spielen, das war, modern ausgedrückt würden wir heute sagen, mit hohen Unlustgefühlen verbunden. Was war da alles los? Was haben die gemeutert? Wären wir doch in Ägypten geblieben und so weiter und so weiter. Und der Mose hat sich dann wahrscheinlich gesagt, was hast du dir da eingebrockt, dass du hier gerufen hast, als Gott gesagt hat, hol mein Volk aus Ägypten raus. Hättest besser gesagt, lass ich lieber die Finger davon. Und so vieles. Und dieser Mann, der sagt auch am Schluss, der Fels vollkommen ist sein Tun und denn alle seine Wege sind recht. Auch der Paulus, als der so durch das Land gezogen ist, ja, zum Schluss war er sozusagen unter einer persönlichen Ehrenbewachung, musste er nach Rom zur Verhandlung. Der sagt im Römerbrief, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wenn wir berufen sind, alle Dinge zum Guten. Irgendwann, ich zitiere mal Willy Herrhaus, der verwendete gerne auch dieses Bild. Er sagt, unser Leben ist wie ein Teppich, den wir von unten sehen. Da sehen wir nur die Knoten, die Verknüpfungen. Riesiges Durcheinander. Wenn wir im Himmel sind, sehen wir den Teppich von oben und sehen das wunderbare Muster. Der Fels vollkommen ist sein Tun. Ja, in der Praxis bedeutet das aber, dass wir auch unter Inkaufnahme wirklicher Übungen, wirklicher auch Beleidigungen, Schwierigkeiten, Brüllereien, die wir ertragen müssen, wirklich uns in Gelassenheit üben. Der Mensch nimmt im Vertrauen auf Gott sein Schicksal an, verleugnet sich selbst und soll sich ganz Gott ergeben. Wir wissen nicht, wozu das gut ist. Wir wissen auch nicht, wozu gut ist die Epidemie, die wir im Moment erfahren. Ich will noch eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament. Da heißt es im Jakobusbrief, im Kapitel 5, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir unser Herz stärken und uns selbst auch sagen, sei nicht so zimperlich. Weinerlichkeit ist keine geistliche Tugend. Stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das sind doch tröstliche Worte. Der Herr ist voll innigen Mitgefühl. Habt ihr auch schon auf den Knien gelegen und dass ihr gesagt habt, Herr Jesus, ich weiß nicht, was ich bitten soll. Soll ich das eine bitten oder das Gegenteil. Herr, ich will es dir übergeben, mach es du gut. Unser Leben besteht ja nun immer wieder aus Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und jede Entscheidung hat eine Richtung auf die Zukunft. Wir wissen noch nicht einmal, was um 12 Uhr draußen auf dem Parkplatz los ist. Erst recht wissen wir nicht, was morgen ist und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr. Wir wissen es nicht. Wir dürfen das ihm übergeben. So wie die Propheten das auch tun mussten, die auch so viel mitgebracht haben. Dieses Ausharren, ja, möchte ich euch dringend ans Herz legen, dem mit Gelassenheit zu begegnen. Das ist ja nun auch eine geistliche Tugend. Da müssen wir uns auch gegenseitig immer Mut machen und stärken. Und dann, ja, deswegen ist ein Krankenbesuch auch wichtig, wenn man ihn machen kann. Jetzt ist es ja schwierig, aber es gibt ja auch nicht nur Krankheiten, sondern es gibt auch Leute, von denen wir wissen, die haben Nöte. Sie haben Schwierigkeiten. Und sie haben Fragen, wo sie nicht klarkommen. Wie sie sich entscheiden müssen. Und wenn wir davon berührt werden und wir vielleicht helfen können, dann können wir das. Deswegen möchte ich auch nochmal dringend empfehlen, die Zusammenkünfte der Gemeinde am Mittwoch, alle 14 Tage zum Gebet, nächste Woche Mittwoch ist wieder Gebetsstunde, wertzuschätzen. Und das Beten macht viel. Das Gebeten ist unendlich wichtig. Natürlich nicht nur das Gebet am Mittwochabend, wo wir so zwischen 10 und 20 Leute sind, sondern auch das Gebet zu Hause, das Gebet mit den Kindern. Das ist auch von mir so eine Kindheitserfahrung. Das waren ja schlimme Zeiten damals, 45. Aber wenn es ganz schlimm war, sagte meine Mutter, Kinder, die Situation ist so, mach mal die Wohnzimmertür zu, wir gehen jetzt alle rein und beten. Dann ging sie mit uns Vieren rein. Wir mussten, jeder suchte sich einen Platz zum Beten, natürlich auf den Knien vorm Sessel oder wo auch immer. Da konnte man bequemer knien. Und die Mutter fängt, aber wir mussten alle gebeten. So haben wir beten gelernt. Not lehrt beten, sagt man nicht umsonst. Also das, glaube ich, ist für uns eine ganz wichtige Sache. Denn was haben denn die Menschen, die sich jetzt mit der Corona so in Berlin, Hamburg oder in Großstädten so rumschlagen müssen? Wir haben nichts. Wo können sie sich hinwenden? Nichts. Nichts. Das ist doch furchtbar. Das ist doch furchtbar. Und wir suchen den Herrn, solange er sich finden lässt. Es kommt eine Zeit, wo er nicht mehr gesucht werden kann. Darum suchet den Herrn. Amen.